Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe.
Chipurile Europei.
Marge Europei.
Lița Europei.
Lița Europei.
Tulcea, das Tor zum Donaudelta in Rumänien. Die kleine Donaufähre nach Periprava ist voll. Fast alle Plätze sind besetzt. Kartons mit Obst und Gemüse, Kisten mit Cola und Bier stapeln sich in den Gängen. Ware für die kleinen Läden. Die letzten Orte kurz vor der Mündung der Donau ins Schwarze Meer sind nur per Fähre zu erreichen. Wer im Donaudelta direkt an der Grenze zur Ukraine lebt, der lebt abgeschieden. Auenwälder, Sümpfe, kleine Seen und nur wenige Menschen. Eigentlich eine ruhige Gegend. Hier sei es nicht mehr sicher, sagt einer der Passagiere. Wenn der Luftalarm anfängt, gehen sofort alle in Deckung. Man kann ja nicht wissen, ob die Drohne bei uns einschlägt, erzählt der Mann.
Am anderen Ufer ist Krieg. Rumäniens Donaudelta und die Ukraine. Eine Sendung von Manfred Götzke.
Nach einigen Minuten biegt das Schiff vom Donaukanal in Tulcea in den nördlichen Donauarm ein. Rechts das rumänische Ufer, links die Ukraine. Mehr als 100 Kilometer geht das so, der Fluss als Grenze. Auf den Bänken auf dem Außendeck sitzen ein paar ältere Männer, unterhalten sich, jeder ein Bierchen in der Hand. Sie sind Landwirte aus Periprava. Vom Krieg auf der anderen Seite bekämen sie nichts mit. Dort sei nur ein kleiner Weiler und dichter Wald, kein Ziel für die russischen Aggressoren.
Bei uns ist alles wie immer. Normal. In unserer Gegend war zum Glück nichts.
Der Mann neben ihm findet,
das ist deren Krieg, nicht unserer. Uns beeinflusst das überhaupt nicht.
Daniel Gurienko sieht das anders. Der 48-Jährige arbeitet in Deutschland in der Fleischindustrie. Jetzt ist er für ein paar Tage auf Urlaub zu Hause bei seiner Familie. Er hat ein Häuschen in dem Dorf Kilia an der Donau.
Die Situation ist wirklich schlimm bei uns. Unser Verteidigungssystem ist schlecht. Die Russen machen, was sie wollen. Und wir an der Grenze leiden darunter. Die russischen Drohnen kommen über die rumänische Seite, fliegen über die Donau und schlagen dann bei den Ukrainern ein. Aber eine ist hier bei uns auf der rumänischen Seite eingeschlagen. Was, wenn sie Menschen getroffen hätte? Kinder?
Wer das Geld dafür hat, sei schon längst weggezogen. Die ständigen Luftalarme, das Gefühl von Unsicherheit, das würde die Leute fertig machen, zermürben.
Nur die Alten und Armen sind geblieben. Wie soll man sich auch sicher fühlen? Jede Nacht Alarm. Meine Frau, meine Kinder können gar nicht mehr richtig schlafen. Du weißt ja nie, ob eine Drohne bei uns runterkommt oder nicht.
Die Fähre legt ihren ersten Stopp ein. Ketal Kiyoi. Hier steige ich aus. Am Ufer stehen zwei Jungs, Anfang 20, in ihrem alten, klapprigen Dacia. Marius und Kosmin. Sie räumen Lebensmittel aus der Fähre in den Kofferraum. Ich frage sie, ob sie mich ins Nachbardorf Plauru fahren könnten. Hier ist im letzten Sommer eine russische Drohne eingeschlagen. Wisst ihr, wo die eingeschlagen ist?
Klar, die ist bei uns zu Hause eingeschlagen, auf unserem Feld.
Erzählt Marius. Die Jungs bringen noch ein Eis bei einem Dorfbewohner vorbei. Dann rumpeln wir über einen Schlagloch übersäten Weg. Als ich sie frage, ob sie sich noch sicher fühlen, deuten sie auf einen Panzer auf dem Feld. Nach dem Drohneneinschlag hat die rumänische Armee hier zwei Gepard-Flugabwehrpanzer stationiert. Zur Abwehr weiterer Drohnen.
Die bauen hier eine Militärbasis auf. Vor ein paar Tagen haben die begonnen.
Wir kommen nach Plauru, ein Dörfchen direkt an der Donau. Zwei Dutzend Häuser, die Hälfte davon unbewohnt. Der junge Mann fährt noch ein paar hundert Meter weiter, dann steigen wir aus, gehen zur Donau runter.
Da vorne habe ich mal einen Ukrainer aus der Donau geholt. Das war zu Beginn des Kriegs. Er wollte hier rüberschwimmen. Er war in der Mitte der Donau. Die Strömung hat ihn aber immer wieder zurückgedrängt. Das ukrainische Militär war auch schon hinter ihm her. Ich habe ihn mit meinem Boot aus dem Wasser geholt. Vor 3 Wochen ist wieder jemand rübergeschwommen. Der hat nach unseren Grenzpolizisten gerufen. Die haben ihn dann gefunden. Er hat Asyl bekommen.
Gegenüber ist der Hafen von Ismail zu sehen. Einer ukrainischen Stadt mit 70.000 Einwohnern. Ein Güterzug rangiert im Hafen, mehrere Schiffe werden beladen.
Die Russen attackieren die Schiffe. Wahrscheinlich vermuten sie, dass die Munition geladen haben. Deshalb greifen sie immer wieder den Hafen und die Schiffe an. Das letzte Mal vor 2 Wochen.
Letztes Jahr brannten ein Silo und ein Verwaltungsgebäude. Seitdem ist auf der anderen Seite ständig Luftalarm, erzählt Marius.
Schau, da drüben, der rote Turm, das ist die Sirene. Fast jede Nacht ist hier Luftalarm. Ich werde jedes Mal wach. Du kannst nachts nicht die Fenster offen lassen.
Eine der Angriffsdrohnen hatte ihr Ziel deutlich verfehlt. Sie ist auf dem Acker seiner Familie runtergegangen.
Die Ukrainer haben uns darauf hingewiesen. Die haben gesehen, dass es auf unserer Seite gebrannt hat.
Noch heute sei dort ein riesiger Krater, sagt er. Die Bäume ringsum verkohlt.
Ich war 2-3 Mal da.
Wie fühlt sich das denn für dich an, eine Drohne auf eurem Grundstück?
Solange sie nicht auf unser Haus fällt.
Aber so weit weg war es nicht.
1 Kilometer.
Nee, 1 Kilometer.
Die rumänischen Behörden hatten den Drohneneinschlag erst geleugnet, ihn dann nicht als kriegerischen Akt auf das NATO-Land Rumänien gewertet. Die Regierung behauptete, nur Teile der Drohne seien beim Abschuss durch die Ukrainer in Rumänien niedergegangen.
Nach dem Einschlag war hier tagelang überall Militär. Deswegen haben die hier auch die Basis gebaut.
Als Reaktion auf die Drohnenabstürze auf seinem Territorium hat Rumänien die Sperrung seines Luftraums im Donaudelta ausgeweitet. Auf 4 Kilometer Höhe und 30 Kilometer ins Landesinnere. So soll der Himmel über dem Delta besser überwacht werden können.
Die ist in der Mitte von unserem Feld runtergegangen. Aber da ist zu viel Schlamm jetzt, da kommt man jetzt nicht dran.
Wie sein Vater sind Marius und sein Kumpel Cosmin Fischer. Doch seit in der Donau der Schiffsverkehr wegen der ukrainischen Getreideexporte gestiegen ist, läuft es nicht mehr. Marius öffnet den Kofferraum seines Dacia. Ein dichtes Knäuel von Fischernetzen quillt hervor.
Es kommt ein Schiff, schon ist dein Netz kaputt. Und du hast wieder eins weniger.
Marius und Cosmin steigen in den Wagen. Sie wollen noch nach ihren Feldern schauen. Ich laufe weiter durch das Dörfchen Plauru, um mit weiteren Bewohnern zu sprechen und komme an einem improvisierten oberirdischen Bunker vorbei. Ein Betonhäuschen mit Tarnnetzen bedeckt. Als ich reinschauen will, hält ein Auto der Grenzpolizei. Was ich hier tue, will der Beamte wissen. An dem Haus hinten links soll ich mal schauen. Die seien zu Hause, sagt der Polizist.
Hallo, ich bin der Konstantin.
Konstantin und seine Frau Agnes sitzen im Hof, putzen Champignons, die sie vorhin auf den umliegenden Wiesen gesammelt haben. Die beiden sind für ihren Urlaub in die Heimat gekommen. Seit Jahren arbeiten sie in Österreich. Als im letzten Sommer die Drohnen am Ufer gegenüber und auf dem Feld nebenan eingeschlagen sind, da wollte die 31-jährige Ärztin Agnes eigentlich lieber im friedlichen Österreich bleiben.
Mir war halt die Gefahr bewusst und ich wollte eigentlich nicht herkommen, auch nicht. Ich habe echt viel Angst gehabt. Und dann zuerst ist der Konstantin gekommen, hat gesehen, ja Agnes, schau, die Lage ist sehr ernst, aber trotzdem, wir sind halt nicht auf der anderen Seite.
Konstantin zeigt auf das neue Plastikfenster neben der Haustür.
Ja, meine Fensterscheibe ist kaputt gewesen von der Explosion und die Drohne ist nicht weit weg von hier gefallen. So endet die Europäische Union und NATO und über die Donau ist Krieg. Ja, ist ein Wahnsinn, aber wir haben keine Angst, sozusagen, ja. Wir sind ruhig. Wann etwas passiert, passiert.
Sicherheit ist etwas Relatives, wenn man so nahe an der Grenze halt lebt. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mann, passiert was. Wir sind halt kollateraler Schaden, wir als Rumänien.
Wir gehen durch den Garten zur Donau hinunter. Ein kleiner Pfad führt durch den Wald. Von den Blättern tropft der Regen der letzten Nacht herab. Eine Bank am Ufer lädt zum Verweilen ein. Ein Idyll. Wäre gegenüber nicht ein strategisch wichtiges Ziel für die russischen Aggressoren?
Ja, wir haben immer Probleme mit Russland. Immer, immer Probleme. Und es ist nicht ein Nachbarn, da du kannst vertrauen. Leider. Wir hoffen, dass das Krieg endet, wie schnell wie möglich. Und vielleicht, ja, wir können in Ismail fahren über die Donau.
Konstantin fühlt sich anders als seine Frau trotzdem sehr sicher hier. Er hat 6 Jahre lang in der rumänischen Marine gedient. Er vertraut auf die NATO.
NATO oder die Europäische Union muss mehr machen und sind viel, viel zu langsam, Ukraine zu unterstützen.
Jetzt, wo wieder mehr Waffen aus dem Westen kommen, habe die Ukraine wieder eine Chance, Putin zu besiegen, sagt er. Andernfalls sei für ihn klar, was er dann tun wird.
So, ob Moldawien attackiert ist, ich bin vielleicht die Erste, dass ich gehe zu Moldawien für verteidigen.
Die Schranke am Grenzposten Izaccia im Osten Rumäniens schnappt hoch. Ein kleines Mädchen rennt seinem braungebrannten Opa Simon in die Arme. Der Ukrainer drückt sie fest an sich, dann noch seine Frau. Ein Wiedersehen in Rumänien.
Meine Frau und meine Enkelin, die sind von Ismail hier rübergekommen.
Opa Simon arbeitet in Spanien, weit entfernt von seiner Familie. Vor dem Krieg konnte er seine Angehörigen immer zu Hause in Ismail in der Ukraine treffen. Jetzt können sie nur jenseits der Grenze zusammen sein, wenn er mal frei hat. Denn Simon will nicht in den Krieg in die Ukraine ziehen, erzählt er kurz. Dann steigt er ins Auto und sie düsen los. Ein paar Minuten später kommt ein Reisebus mit der Fähre über die Donau, die hier die Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine bildet. Sie legt am rumänischen Ufer an. Einige ältere Männer steigen aus. Sonst sind es vor allem ukrainische Frauen und Kinder, die von ihrem Besuch daheim zurückkehren nach Rumänien, in ihr vorübergehendes Zuhause, in die Sicherheit.
Jeden Tag kommen deutlich mehr als 100. Man muss nur die ganzen Reisebusse zählen.
Erzählt eine Frau der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Sie steht vor einem Container und raucht. Doch anders als noch vor einem Jahr hätten die meisten Ukrainer, die hier über die Grenze kommen, längst ein neues Zuhause in Rumänien oder in Westeuropa. Sie fahren nur kurz in die Ukraine, um verbliebene Familienmitglieder zu besuchen, erzählt sie drinnen in ihrem Büro.
Manche bringen Hilfsgüter nach Hause, manche gehen zum Zahnarzt, manche fahren nach Hause, um ihren Pass zu verlängern, sowas halt. Manche sind 10 Tage weg, manche sind nach 2 Wochen dann wieder hier an der Grenze. Eine Frau aus Mykolaiv hat mir neulich erzählt, dass ihr Haus, in dem sie ein Café hatte, bombardiert wurde. Die ist dann nach Hause, hat den Schutt weggeräumt, ein paar Wände wieder aufgestellt und ist zurück nach Griechenland, wo sie jetzt arbeitet.
Izaccia ist ein kleines Städtchen direkt an der Donau, kurz bevor sich der Strom im Donaudelta ausbreitet und schließlich ins Schwarze Meer mündet. Erst 2019 ist der Übergang eröffnet worden. Zu Beginn des Krieges haben hier Dutzende Freiwillige und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen die Flüchtlinge begrüßt, ihnen geholfen, in Rumänien Unterschlupf zu finden oder weiter in andere Länder Europas zu kommen. Von den vielen Helferinnen und Helfern ist nichts mehr zu sehen.
Die sind alle nicht mehr da. Die haben ja alles zugemacht. Die Finanzierung hat aufgehört und dann sind alle verschwunden.
Übrig geblieben sind Dutzende Container und Zelte von Hilfsorganisationen. Alle leer, verwaist. Mitfahrgelegenheiten steht auf einem, Wohnungsvermittlung auf einem anderen. In einem sind Käfige für Katzen und Hunde zu sehen, in anderen Schreibtische, Heizgeräte, Kleidung. Zurückgelassen, als hätten die NGO-Mitarbeiter selbst fliehen müssen.
Die haben hier einfach alles stehen und liegen gelassen, die Zelte mit allem drum und dran. Klar, wenn die Gehälter nicht mehr gezahlt werden. Das letzte Mal wurden die im Dezember bezahlt, dann haben einige noch ein paar Monate so weitergearbeitet. Aber die sind jetzt auch weg.
Inzwischen sei nur noch sie hier und eine Kollegin von Save the Children. Ihren Namen will die Mitarbeiterin von der Internationalen Organisation für Migration nicht nennen, weil eigentlich nur die Vorgesetzten mit Journalisten sprechen dürfen. Allein, etwas verlassen, sitzt sie nun in ihrem Container und schaut wieder und wieder auf ihr Handy. Verfolgt mit, wie Russland die Nachbarn in der Ukraine terrorisiert, jenseits des Flusses.
Ich schaue mir die News an. Odessa bombardieren sie tagsüber mit Raketen, nachts mit Drohnen. In Kryvyi Rih in der Region Dnipropetrovsk Raketen. Und noch so viele andere Orte. Seit Tagen geht das jetzt schon so.
Ihr tun vor allem die alten Leute leid, die trotzdem in der Ukraine bleiben müssten, weil sie zu gebrechlich oder zu arm sind, um zu fliehen. Zweimal hat die russische Armee sogar den Grenzübergang selbst bombardiert. Im September und im Oktober letzten Jahres. Auf der ukrainischen Seite wurden 4 Lkw-Fahrer verletzt. Danach war die Grenze mehrere Wochen lang dicht. Sie fühle sich trotzdem sicher, sagt die Rumänin von der IOM. Russland würde es nicht wagen, Rumänien anzugreifen. Auf der Zufahrtsstraße zum Grenzübergang stauen sich währenddessen die Lkw 1 Kilometer lang. Die meisten bringen Container aus dem Hafen von Konstanza rüber in die Ukraine. Von der anderen Seite wird unter anderem ukrainisches Getreide importiert. Im letzten Sommer, als die Getreideimporte auf dem Höhepunkt waren, haben rumänische Bauern die Grenze blockiert. Sie beklagten, dass das ukrainische Getreide ihre Preise drücke. Inzwischen ist von den Bauern aber nichts mehr zu sehen.
Wo bietet's Romaneste? Englisch? Okay. How long are you waiting?
Zwei Fahrer ganz vorne in der Lkw-Schlange sitzen auf dem Gehweg und rauchen. 10 Stunden warten sie schon hier, sagen sie. Hätte aber schon mal länger gedauert.
Aliwa. Oil. Oil from Konstanza?
Er bringe Öl aus Tulce in die Ukraine, sagt der eine. Der andere hat einen Container auf dem Anhänger. Was drin ist, wisse er nicht. Mehr Austausch gelingt uns nicht, da ich nicht Ukrainisch spreche und die Fahrer weder Rumänisch noch Englisch. Auf der Wiese neben der Lkw-Schlange treibt ein Schäfer seine Tiere rüber auf die Weide, Richtung Grenzfluss, Richtung Donau. Da ist das Gras noch etwas länger und grüner. Alle Türen auf, den Kofferraum, auch die Motorhaube, sagt der Wachsoldat, als ich mit dem Mietwagen zum Tor des NATO-Luftwaffenstützpunkts Mihail Kogalnitschanu, etwa 100 Kilometer südlich des Donaudeltas, komme. Nach einem kurzen Innenraumcheck schaut er noch mit einem Teleskopspiegel unters Fahrzeug, während sein Kollege meinen Ausweis kontrolliert. Ich solle warten, gleich komme ein Fahrzeug, um mich zum Hauptquartier zu eskortieren. Die Sicherheitskontrollen sind streng. Kein Wunder. Die Militärbasis bei Konstanza am Schwarzen Meer gehört schon jetzt zu den wichtigsten an der Ostflanke der NATO. Vom Kriegsgeschehen in der Ukraine ist sie kaum mehr als 100 Kilometer entfernt. Ich folge dem Fahrzeug vor mir einige Kilometer über die Basis, vorbei an der Alaska, Kentucky und der Alabama Street. Ein amerikanischer Militär-Humvee mit Geschütz im Schlepptau kommt uns entgegen. Immer wieder Gruppen von US-Soldaten, deren Armee schon seit Anfang der Nullerjahre hier präsent ist. Am Hauptquartier, direkt am Rollfeld, führt mich ein Presseoffizier ins Büro des Kommandeurs der Basis. Auf dem massiven Eichenschreibtisch kein Monitor, kein Laptop, dafür ein Modell eines Eurofighters und mittig drapiert die Fliegerbrille von Oberst Nicolae Cretu. Nach einigen Minuten kommt der Kommandant in Lederjacke und Kampfpiloteneinteiler und wir beginnen über die Bedeutung der Basis zu sprechen, die in wenigen Jahren der größte NATO-Stützpunkt in Europa werden soll.
For NATO, at now, that is the place where we are hosting air policing missions.
Für die NATO ist diese Basis zurzeit vor allem für die Air Policing Missionen wichtig, um den rumänischen und damit den NATO-Luftraum zu sichern. Das ist die relevanteste Mission. Von dieser Airbase starten NATO-Partner aber auch immer wieder Einsätze außerhalb des NATO-Territoriums.
Schon nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 habe die rumänische Regierung den Plan gefasst, die Luftwaffenbasis am Schwarzen Meer massiv auszubauen, erzählt Cretu. Damals nahmen die Rumänen die Bedrohung durch Russland deutlich ernster als manch westlicher NATO-Partner. Seit 2019 wird die Basis ausgebaut. Die Vollinvasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 habe die Arbeiten allerdings massiv beschleunigt, sagt der Oberst.
2022 haben wir unsere Pläne für den Ausbau angepasst, um hier schnell mehr Soldaten unterzubringen, so wie es auf NATO-Ebene beschlossen worden ist. Seitdem haben wir die Kapazitäten hier schnell ausgebaut für mehr Soldaten und für anderes militärisches Equipment.
Auf rund 3000 Hektar sollen künftig 10.000 NATO-Soldaten stationiert werden, plus 30.000 Angehörige. Eine militärische Kleinstadt am Schwarzen Meer.
2022 haben wir die erste Phase des Masterplans beschlossen. Wichtigster Punkt: der Bau einer neuen Landebahn. Danach werden wir die neue Bahn mit der existierenden Infrastruktur verbinden, um sie so von Anfang an optimal nutzen zu können. Und dann geht's weiter mit den anderen Gebäuden: ein neuer Tower, Rollbahnen, Hangars, Munitionsdepots, Kasernen, Speiseräume, Simulatoren, ein Krankenhaus. Alles, was nötig ist für einen großen NATO-Stützpunkt.
Sie bauen hier quasi eine neue Basis auf.
Wir addieren zur existierenden eine zweite Äquivalente dazu, ja.
2,5 Milliarden Euro investiert die rumänische Regierung in die Basis. Hinzu kommen die Investitionen der Amerikaner und anderer NATO-Partner. Der hochgewachsene Oberst zieht sich die Fliegerjacke über, lässt sich kurz von seinem Assistenten briefen, dann laufen wir aufs Rollfeld. Vor zwei alten Hangar stehen einige ältere rumänische Kampfhubschrauber. Sie sind zurzeit das einzige Fluggerät, das die rumänische Luftwaffe selbst auf der Basis hat. Bis in den kommenden Monaten auch an diesem Standort amerikanische F-16-Kampfjets eintreffen.
Bald werden wir hier auch ein rumänisches Geschwader von F-16-Kampfjets haben. Das ist dann das dritte in Rumänien.
Ausgebildet werden die Piloten im 70 Kilometer entfernten Vitesht. Dort sollen auch die ukrainischen Piloten an den F-16 geschult werden.
Wir haben dort letztes Jahr ein Trainingszentrum für die F-16 aufgebaut. Das ist sehr wichtig. Es ist ziemlich einfach, Equipment zu kaufen. Die Herausforderung ist es, die Leute an dem Waffensystem auszubilden. Und da wir so viele F-16 angeschafft haben, haben wir viele Piloten, die trainiert werden müssen, um für den Einsatz fit zu sein.
Cretu weist auf die Landebahn vor uns, auf der gerade ein Kleinflugzeug landet. Momentan ist das die einzige Start- und Landebahn der Basis, die vom zivilen Flughafen direkt nebenan mitgenutzt wird. Hinter der Flugbahn, einen Kilometer weiter östlich, heben Bagger seit Anfang März das Fundament für die zweite, dann rein militärische Piste aus. Cretu winkt seinen Fahrer heran. Wir steigen in seine Dienstlimousine, fahren übers Rollfeld. Vorbei an einigen britischen Eurofightern, Kampfflugzeuge, die zurzeit für das Air Policing, die Überwachung des NATO-Luftraums hier sind.
The main mission and the main function is to deter.
Es geht dabei um Abschreckung. Und die Tatsache, dass der NATO-Luftraum von den Russen hier in unserem Verantwortungsbereich noch nie verletzt wurde, zeigt, die Abschreckung wirkt auch schon jetzt.
Success of the mission of deterrence.
Wir passieren einige mobile Flugzeughangars, riesige Zelte, in denen die Kampfjets der rumänischen NATO-Partner stehen. Als ich frage, wie viele NATO-Jets momentan auf der Basis sind, verzieht Cretu keine Miene, schweigt einfach. Dann kommen wir an einem komplett neuen Personenterminal vorbei, eine moderne Konstruktion aus Glas und Stahlbeton. Doch hier checken nur Soldaten ein und aus, sagt Cretu.
Und hier haben wir eine neue Plattform für schwere militärische Cargo-Flugzeuge gebaut, etwa für die A-400 oder amerikanische C-17. Wir modernisieren und reparieren die existierende Basis. Und wir entwickeln und bauen neue Infrastruktur hier auf. Das ist eine große Herausforderung, auch wegen der verschiedenen Nationen, die hier beteiligt sind.
Am nördlichen Rand der Basis ragt eine französische Flagge in den Himmel. Von Stacheldraht umzäunt haben die Franzosen hier ein eigenes Camp aufgeschlagen. Nur wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Frankreich hunderte Soldaten nach Rumänien entsandt. Sie befehligen hier eine sogenannte NATO Battle Group, also eine multinationale Kampfeinheit. Am stärksten sind aber seit jeher die Amerikaner mit mehr als 1000 Soldaten auf der Basis vertreten. Schon Jahre vor dem Beitritt Rumäniens zur NATO 2004 war US-amerikanisches Militär hier. Die Amerikaner haben die Basis schon im Irakkrieg genutzt, danach für Einsätze in Afghanistan und Syrien.
Die sind mit Armeeeinheiten hier. Navy, Special Operations.
Das heißt aber auch viel amerikanische Kultur hier auf der Basis.
Ja, das ist das Schöne, wenn wir unsere Kulturen vermischen und gleichzeitig dieselben Standards haben. Da wir alles im NATO-Standard bauen, ist den Soldaten sofort alles bekannt. Sie fühlen sich zu Hause, egal aus welchem Land sie kommen.
Auf einer frisch asphaltierten Parkfläche stehen Dutzende amerikanische Personentransporter, Militärjeeps, Geschütze. Vor einem Armeezelt sitzen ein paar Soldaten auf Campingstühlen, rauchen und plaudern. Alles wirkt noch etwas improvisiert, auf der noch zu kleinen Basis für all die neuen Soldaten.
Hier war vor 2 Jahren noch gar nichts, nur Felder.
Vor einigen Wochen hat das US-Kommando die 82. Luftlandedivision hierher verlegt.
Das ist ein wichtiges Asset hier. Wer sich mit Militär auskennt, der wird sehr hellhörig, wenn du diese Worte aussprichst.
Es sei eine der kampfstärksten Einheiten der US-Armee, sagt Kretu. Nach 2 Stunden ist meine Tour auf der Basis vorbei. Rechts vom Tor beginnt das Städtchen Mihai Kogalnitschanu, das bald deutlich kleiner sein wird als der NATO-Stützpunkt. Auf einem Bänkchen vor einem Wohnblock sitzt ein älteres Ehepaar und plaudert. Was sie vom Ausbau der Basis halten, will ich von den beiden wissen.
Es ist sehr gut, dass die da drüben ausbauen. Wir profitieren alle davon. Die NATO-Basis ist ja nur ein paar Schritte entfernt. Die Amerikaner sind ja schon lange hier. Sie haben uns nur Gutes gebracht.
Fühlen Sie sich also sicher?
Na klar, wir haben einen Schutzschirm. Wir fühlen das richtig. Wir haben einen Schutz hier bei uns.
Die Grenze, der Krieg, das sei ja nicht mal 100 Kilometer von hier entfernt, sagt der Mann.
Tja, so ist das Leben. Die Russen waren immer schon so, sich mit Macht durchzusetzen. Man muss sich das mal vorstellen. Sie haben mit Abstand die größte Landfläche auf dem Globus und sind damit nicht zufrieden? So ist das Leben. Wir müssen uns dann halt verteidigen.
Din care nu mai ești. Când ce vorbești că par blocat în multe frici. Tot îți sună telefonul, dar nu vrei să îl ridici. Avem multe de făcut, nu avem timp și te complici. Mințeau lumea despre noi, acum e liniște pe aici.
Es knarrt, knackt, sirrt und röhrt. Das Konzert der Förderbände aus kommunistischen Zeiten. Das Gelände, auf dem sie stehen, gehört Comvex, dem größten Unternehmen im Hafen von Constanza. Seit Jahrzehnten werden hier am Schwarzen Meer Erze von Schiffen auf Züge verladen und gen Westen exportiert.
Das hier ist der Mineralterminal. Das ist der größte Teil unseres Hafens.
Welche Erze und wie viel genau umgeschlagen wird, wisse er nicht, sagt Dan Dolgin, während wir in seinen Geländewagen steigen.
I don't know exactly, Sandu, I'm the chief for grain operation.
Okay, yes.
Denn Dolgin ist für den Geschäftsbereich von Comvex verantwortlich, der vor 2 Jahren in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten ist. Der Export von ukrainischem Getreide über Schwarze Meer. Die Holperstraße des rostigen Erzterminals führt quer über das Gelände der Firma. Wie Dinosaurierhälse ragen rechts von uns Förderbänder empor, um auf Verladehöhe der Hochseefrachter zu kommen. Linker Hand liegt ein Tanker am Pier des Ölhafens. Draußen vor dem Hafen warten einige weitere auf einen Verladeslot. Seit der Hafen von Odessa durch russischen Beschuss teilweise zerstört wurde, gibt es hier immer mal wieder Tankerstau, erzählt Olgin.
Letzten Sommer hatten wir an einem Tag 700 Frachter hier. Jetzt sind es weniger, 50 bis 100.
Nachdem Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine im vergangenen Sommer nicht verlängert hatte, haben sie im Hafen von Konstanza bis zu 90% der ukrainischen Getreideexporte umgeschlagen. Dolgin biegt rechts ab, hält seine Chipkarte ans Tor des Getreidehafens. Vor uns 24 riesige Silos. Jedes kann mehr als 8 Tonnen Getreide aufnehmen. Alle neu gebaut, erzählt Olgin. Der Ingenieur setzt sich seinen Helm auf, läuft mit mir über den Terminal. Ein LKW nach dem anderen fährt ein. Getreidelieferungen aus Rumänien für den anliegenden Frachter, der bald in die Türkei geht.
We can load any type of vessel using this industry.
Wir können jeden Typ Schiff beladen, der in dieser Industrie genutzt wird. Wir haben hier den einzigen sicheren Liegeplatz, wo wir Post-Panamax-Schiffe beladen können. Schiffe mit mehr als 100.000 Tonnen Kapazität, weil unser Hafen die nötige Tiefe hat.
Eingezwängt zwischen zwei Silos liegt die Zentrale des Getreideterminals. Ein zweigeschossiger Metallbau, ebenfalls neu gebaut. Dolgin führt mich in den Kontrollraum. 4 Logistikingenieure sitzen an ihren Rechnern. Statt Fenster haben sie eine Wand voller Monitore vor sich.
Das ist hier ein vollautomatisierter Terminal. Alle Operationen sind computergesteuert. Wie Sie sehen können, checken die Mitarbeiter alle möglichen Grafiken, Parameter. Die sind nicht nur zur Show hier. Die wussten nicht, dass sie vorbeikommen. Nein, die müssen hier die ganze Zeit die Hauptmotoren der Silos und Laufbänder beobachten. Wir sprechen hier über riesige Motoren mit bis zu 300 Kilowatt.
Weitere Bildschirme zeigen an, welche Schiffe mit welchen Waren be- und entladen werden. Viele Prozesse seien hier KI gesteuert, erzählt der Terminalchef nicht ohne Stolz.
Dieser Terminal ist im Moment der modernste in ganz Europa. Wir sind der schnellste Terminal im Schwarzen Meer und auch einer der schnellsten in der östlichen Mittelmeerregion.
Und das ist nicht der einzige Superlativ. Comvex hat hier den größten Getreideterminal in Europa gebaut, fertiggestellt im Sommer 2020. Ein Glücksfall für die Ukraine.
Der Hafen ist der Hauptausfuhrpunkt für Getreide aus Rumänien, Serbien, Moldawien, Ungarn. Und seit 2 Jahren kommt eben auch Getreide aus der Ukraine über den Hafen Konstanza.
Monatelang war Konstanza Hauptumschlagshafen für ukrainisches Getreide. Es kommt per LKW, Zug und Donaubarken. Im Hafen von Konstanza wird es dann auf Frachter verladen und in die ganze Welt verschifft. Schließlich gehört die Ukraine zu den größten Getreideexporteuren weltweit.
Unser Hafen, unser Terminal, war eigentlich nicht bereit dafür. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen, diese großen Mengen aus der Ukraine hier umzuschlagen.
Der Hafen insgesamt hat vom Kriegsgeschehen im Nachbarland profitiert, erzählt Olgin. Längst überfällige Investitionen in die marode Infrastruktur gingen auf einmal ganz schnell. Letztes Jahr hat die Regierung 280 Millionen Euro in den Hafen investiert. In den nächsten Jahren kommen noch mal 500 Millionen dazu.
Der Druck, der durch die Güter aus der Ukraine kam, hat die Regierung dazu gebracht, hier endlich zu investieren. Das war einfach die Entscheidung Rumäniens, der Ukraine so gut wir können zu helfen. Wir haben jetzt endlich das historische Problem mit den Schienen gelöst. Wir haben jetzt viel mehr neue Gleise. Auch der ganze Zoll wurde digitalisiert. Wir schlagen hier inzwischen ja Güter aus Nicht-EU-Ländern wie der Ukraine um.
Dolgin betrachtet das ganz nüchtern.
Sehr viele Dinge haben sich hier zum Guten entwickelt seit dem Krieg.
Er zeigt auf einen Monitor. Hier wird der Entladeprozess eines ukrainischen Donaufrachters angezeigt. Die sind inzwischen fast schon wieder selten geworden, sagt der Terminalchef. Seit die Ukraine einen Teil der russischen Schwarzmeerflotte versenkt und so den Rest weit in den Osten des Schwarzen Meeres vertrieben hat, ist der Import aus der Ukraine wieder stark zurückgegangen. Der Großteil werde momentan wieder über den ukrainischen Hafen Odessa in die Welt verschifft.
Ich glaube, die Ukrainer haben den Krieg im westlichen Schwarzen Meer gewonnen. Mit den Seedrohnen. Die Russen trauen sich mit ihren Schiffen hier nicht mehr hin.
Wir steigen wieder in Dolgins Jeep, fahren über eine Brücke. Unter uns 15 Güterzuggleise, alle neu, erst vor einigen Wochen frisch verlegt. Sie führen zum neuen Containerterminal von Constanza, einige Kilometer vom alten Hafen entfernt.
Dieser Hafen könnte in die Top 10 in Europa kommen. Jetzt liegen wir auf Platz 14. Aber bald könnten wir in den Top 10 sein. Das ist schon ein Big Deal.
Big Deal. So because yes, it's a big deal.
Commander, kommt an Bord des Schiffes.
Es dämmert noch. Die Sonne verleiht den Wellen des Schwarzen Meeres einen rötlichen Glanz, als die M270 Ion Gigulescu im Militärhafen von Constanza ablegt.
Kommando, zwei Punkte rechts.
Das Hochleistungssonar des Minenjägers ist eingestellt. Zusätzlich halten mehrere Matrosen am Bug mit Ferngläsern nach Minen und anderem Gefahrgut über Wasser Ausschau. Sehr langsam fährt der Minenjäger so aus dem Hafen aus. Die Mission heute, die Ausfahrt für die Kriegsschiffe der rumänischen Marine sichern. Es ist der 18. April, 6:30. Der letzte Tag der bislang größten rumänischen Marineübung, Sea Shield 2024, beginnt. Wie immer bei Einsätzen und Übungen sind die Minenjäger die Ersten, die auslaufen und die Letzten, die in den Hafen einfahren, erzählt der Kapitän, Lieutenant Commander Dennis Giberna.
Die Minenjäger sind momentan die wichtigsten Schiffe der rumänischen Marine. Unsere Minenjäger sind nicht magnetische Schiffe aus Verbundstoffen. Sie sind sehr leise Schiffe und können hier besonders sicher operieren.
They are able to execute in a very safe mode.
Nach einer Weile tauchen hinter uns weitere Kriegsschiffe auf. Ein Kampftaucherschiff, ein Raketenträger, zwei bulgarische Schiffe und der ganze Stolz der rumänischen Marine. Die Fregatte 22 Regele Ferdinand, vor einigen Jahren übernommen von den Briten. Seit rund einer Woche übt die rumänische Marine gemeinsam mit NATO-Partnern aus Bulgarien den Ernstfall im Schwarzen Meer. Einen potenziellen Angriff der russischen Marine. Während der Übung haben sie Angriffe durch feindliche Kriegsschiffe abgewehrt, Angriffe aus der Luft bekämpft, sind einem angeschossenen Schiff zu Hilfe gekommen.
Wir üben hier die Kooperation aller beteiligten Streitkräfte auf NATO-Standard. Wir trainieren multinational und gemeinsam mit Luftwaffe und dem Heer. Was wir hier üben, ist der Kampf gegen alle Gefahren. Aus der Luft, von Land, von unter Wasser. Und dann vor allem unter den Bedingungen, die wir hier seit 2 Jahren haben. Gegen die Gefahr durch Minen.
Für Kapitän Giubernas Schiff war die Übung am Vortag deshalb besonders wichtig. Das Auffinden und Sprengen von Minen in unmittelbarer Nähe der rumänischen Flotte.
Wir haben mit unserem Seedrohnenteam praktisch Minen erkannt, bestimmt und neutralisiert. Es ging darum, eine Treibmine zu finden. die sind in der Seefahrt besonders gefährlich.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind die Minenjäger der rumänischen Marine aber auch jenseits solcher Übungen überlebenswichtig für den zivilen Schiffsverkehr im Schwarzen Meer. Die M270 oder die beiden Schwesterschiffe fahren täglich raus, um russische Seeminen aufzuspüren, erzählt der 37-jährige Kommandant draußen neben der Brücke und blinzelt in die Sonne.
Es sind vor allem russische Treibminen.
Diese kugelförmigen Minen mit etwa einem Meter Durchmesser und Sensoren auf der Spitze treiben auf dem Wasser.
Sie können vom Wind oder vom Seegang bewegt werden und werden so zu einer großen Gefahr für die Seefahrt, auch hier.
Etwa 100 russische Minen haben die Schiffe aller NATO-Staaten im Schwarzen Meer seit Beginn des Angriffskrieges unschädlich gemacht. In den meisten Fällen finden sie allerdings nur Kühlschränke und sonstiges Treibgut.
Wenn wir rausfahren, schalten wir das Sonar immer ein und wir checken alle Objekte, die wir unter Wasser und auf dem Seegrund sehen. Manche Objekte können einfach Steine sein, manche können Minen sein. Aber in den letzten Wochen haben wir zum Glück keine Minen gefunden.
Besonders gefährlich war die Situation im letzten Sommer, nachdem die russischen Invasoren den Kachowka-Staudamm in der Ukraine gesprengt hatten. Durch die Wucht des Wassers trieben Müll, Giftstoffe aus der ukrainischen Schwerindustrie, aber eben auch russische Seeminen tief ins Schwarze Meer hinein. Teilweise auch in die Nähe der von Touristen übersäten Strände nördlich und südlich von Konstanza.
Der Bevölkerung ist seit Beginn des Krieges klar geworden, wie wichtig unsere Armee und auch wir, die Marine, sind. Die Armee liegt auf Platz 1, was das Vertrauen in staatliche Institutionen angeht. Die Bürger sind also überzeugt, dass wir hier gute, professionelle Arbeit leisten.
Für den Kapitän und seine Mannschaft hat sich der Blick auf ihren Dienst ebenfalls verändert. So nimmt es der junge Kapitän jedenfalls bei seinen Leuten wahr.
Alle hier sind sich der Risiken bewusst. Sind sich bewusst, dass in jedem Moment alles Mögliche passieren könnte. Und wir haben hier jetzt sehr reale Risiken, ganz in der Nähe, direkt an unseren Grenzen. Aber gleichzeitig möchte ich betonen, dass wir bereit sind. Wir machen hier die gleichen Übungen wie sonst auch. Wir machen hier nichts anderes, nur weil etwas in der Welt passiert. Selbst wenn es nebenan ist. Achtung, Kommando zu mir. Distanz zur Antipa.
9-6 zu Antipa.
Nach gut zwei Stunden ist das Schiff einige Dutzend Seemeilen aufs Schwarze Meer hinausgefahren. Der Kern der heutigen Übung beginnt. Das Fahren in Formation. Das Flaggschiff der Marine setzt sich an die Spitze der Flotte. Im Abstand rechts und links davon folgen die anderen Schiffe.
Gut. Und zum ersten Schiff?
9-4 zur Fregatte.
1-7-6 nach rechts.
Auf der Brücke lässt sich der Kapitän von seinem Navigator die exakte Position und Geschwindigkeit der anderen Schiffe durchgeben, lässt den eigenen Kurs immer mal wieder minimal korrigieren. Von der Fregatte steigt nun ein Hubschrauber auf. Er fotografiert und filmt die Flotte von oben, von der Seite. Fotex nennen sie die heutige Übung. Foto-Exercise. Ein Fototermin auf See als Machtdemonstration an die Russen. Die rund 30 Schiffe der rumänischen Marine, dazu einige bulgarische Schiffe, plus die Schwarzmeerflotte der Türkei. Das ist alles, was die NATO im Schwarzen Meer aufbieten kann. Denn der internationale Vertrag von Montreux von 1936 verbietet im Kriegsfall Nichtanrainerstaaten und den kriegführenden Parteien die Durchfahrt durch den Bosporus ins Schwarze Meer. Wohl auch deshalb haben die Briten Rumänien nach 2022 zwei gebrauchte Minenjäger überlassen, darunter die M270. Sie sei zwar schon 25 Jahre alt, aber dennoch auf dem neuesten Stand der Technik, sagt der Kapitän fast liebevoll.
Diese beiden Schiffe sind extrem wichtig für uns. Mit ihnen können wir jetzt die Sicherheit der Seefahrt in unserem Zuständigkeitsbereich im Schwarzen Meer gewährleisten. Unsere Marine hat mit der Anschaffung der Schiffe ihre Strategie geändert. Mit ihnen können wir jetzt richtig auf Minenjagd gehen. Also wirklich auch alle finden und neutralisieren.
Kurz bevor wir wieder einlaufen, führt mich der Kapitän übers Schiff. Juberna weist auf einen großen Metallkasten auf dem Oberdeck. Darin befinden sich Generatoren für den Elektroantrieb.
Wir haben einen Hybridantrieb. Wir haben zwei Elektromotoren, die besonders leise sind. Das Geräuschlevel ist extrem wichtig, wenn wir in Minenfeldern operieren. Denn manche Minen reagieren auf Geräusche und explodieren.
Außerdem kann die M270 ein Antimagnetfeld aufbauen, um für magnetische Minen unsichtbar zu sein. Zuletzt zeigt mir der Kapitän den Hangar des Schiffs. Von hier können Kampftaucher ihre Missionen starten.
Außerdem lassen wir von hier Seedrohnen ins Wasser, mit denen wir Minen finden und zerstören können.
Sorry,
ich muss jetzt in den Hafen einfahren.
Es ist 12:30, die M270 läuft wieder in den weitläufigen Hafen von Constanza ein. Auf den Seitendecks positionieren sich Soldaten mit Maschinengewehren in Kampfmontur, zur Sicherung vor möglichen Angriffen aus dem Hafen. Wir passieren einige Öltanker, Containerschiffe, die im Hafen auf Löschung warten, und eines der zahlreichen Getreideterminals. Schließlich legt das Schiff an, wie immer als letztes der Flotte. Die Übung Sea Shield 2024 endet damit. Während die Besatzung der anderen Schiffe jetzt erstmal ein paar Tage frei hat, geht es für Kapitän Dennis Giuberna und seine Crew morgen früh wieder raus, um die rumänische Küste vor russischen Minen zu sichern. Vorschulunterricht im ukrainischen Gemeinschaftszentrum in Constanza. Polina, Elena und ihre Mitschüler haben jeweils ein Arbeitsblatt vor sich. Häuschen in unterschiedlichen Größen sind abgebildet.
Die Kinder lernen heute die Zahlen von 1 bis 5 und sie sollen identifizieren, welches Objekt das kleinste ist, welches das größte.
Erzählt Olga, die ukrainische Lehrerin. Die 6 Kinder in ihrer Klasse sind zwischen 4 und 5 Jahren alt. Sie lernen schon jetzt lesen, schreiben und ein wenig rechnen. Standard in der Ukraine und auch in Rumänien. Die meisten ihrer Vorschüler kommen gut mit den Aufgaben klar, erzählt die 40-Jährige, die auch in ihrer Heimat Odessa als Pädagogin gearbeitet hat. Nur der kleine Artyom bereitet ihr momentan Sorgen.
Er kommt aus Cherson und aufgrund dessen, was er möglicherweise gesehen oder gehört hat, fällt es ihm viel schwerer als den anderen, sich zu konzentrieren. Ich übe mit ihm viel individueller als mit den anderen Kindern. Viele der Kinder hier sind traumatisiert. Sie mussten schon diverse Krisen durchstehen, genau wie ihre Eltern. Und hier können sie sich gut und normal fühlen, haben hier Freunde gefunden. Es ist wie ein Zuhause für sie geworden.
Olga selbst ist direkt nach Kriegsbeginn mit ihrem Sohn nach Constanza gekommen. Sie fühlt sich wohl in der Stadt und getragen von der Arbeit hier im Zentrum, erzählt sie.
Anfangs wollte ich möglichst schnell zurück nach Odessa. Aber inzwischen fühle ich mich hier richtig wohl und vor allem sicher. Ich habe mich für Rumänien entschieden. Das rumänische Constanza ist genau wie Odessa in der Ukraine, am Meer.
Auf 3 Etagen bietet das Zentrum Comunitaria am Stadtrand von Constanza den ukrainischen Geflüchteten alle erdenklichen Hilfen an. Kindergarten, Rumänischkurse, Gruppentherapie, Yoga, Jobvermittlung, Podcasts, Jugendclub. Cosmin Bazan, der Gründer des Zentrums, rattert runter, was er mit seinen Kollegen hier auf die Beine gestellt hat, schon kurz nach Beginn des Krieges. Was in Deutschland vielfach der Staat regelt und organisiert, übernehmen in Rumänien vor allem Ehrenamtliche und NGOs wie die von Bazan, das Zentrum für zivile Ressourcen. Finanziert werden sie durch Spenden, internationale Hilfsorganisationen und auch das Flüchtlingshilfswerk UNHCR.
Ja, wir machen hier wirklich Dinge, die eigentlich der Staat anbieten sollte.
Gerade in Constanza, der rumänischen Metropole am Schwarzen Meer, ist die Hilfe wichtig, denn hier lebt ein Großteil der 85.000 ukrainischen Geflüchteten. Es ist die zweitgrößte Community nach Bukarest mit rund 15.000 Geflüchteten.
Für die Ukrainer, die am Meer gelebt haben, ist Constanza sehr ähnlich. Wir teilen dasselbe Meer. Sehr viele fühlen sich hier wohl. Vor einem Jahr haben hier noch 25.000 Ukrainer gelebt. Die, die jetzt hier geblieben sind, haben ein anderes Mindset. Sie wollen dauerhaft in Rumänien bleiben, haben Jobs oder lernen Rumänisch, um Teil unserer Gesellschaft zu werden.
Bis vor einem Jahr hat der rumänische Staat alle ukrainischen Flüchtlinge, die darauf angewiesen waren, immerhin finanziell unterstützt. Umgerechnet 10 Euro für die Unterbringung und 4 Euro fürs Essen pro Person und Tag. Allerdings wurde das Geld nicht den Ukrainern ausgezahlt, sondern deren Vermietern, erzählt Bazan. Viele Rumänen hätten die 4 Euro einfach einbehalten. Inzwischen bekommen die ukrainischen Flüchtlinge etwa 400 Euro pro Monat direkt ausgezahlt, allerdings nur 4 Monate lang. Danach ist die Zahlung an Bedingungen geknüpft, erzählt Cosmins Kollegin Dorina Kosescu.
Die Eltern müssen einen Job nachweisen und die Kinder müssen in der Schule oder im Kindergarten sein, wenn sie älter als 2 sind. Und hier gibt es ein weiteres Dilemma. Es gibt nicht annähernd genügend Plätze, nicht mal für die rumänischen Kinder.
Dass die staatliche Unterstützung für die Ukrainer gekürzt wurde, habe auch mit der Stimmung in der rumänischen Bevölkerung zu tun, sagt Dorina. Anfangs hätten die Rumänen die Ukrainer mit offenen Armen empfangen und versorgt, ohne überhaupt etwas dafür zu verlangen.
Jetzt sagen viele Rumänen, ungefähr die Hälfte, dass der Staat die Ukrainer stärker unterstützt als die eigene Bevölkerung. Bei Kita-Plätzen, Nachmittagsbetreuung oder bei der medizinischen Versorgung. Anfangs war die für alle Ukrainer gratis. Und da hat sich die Einstellung ein wenig geändert. Nämlich in dem Moment, als die Rumänen länger in der Notaufnahme warten mussten, weil die Ukrainer als Erste dran kamen. Können Sie sich ja vorstellen, wie das bei manchen Leuten ankommt. Aber grundsätzlich ist es so. Wir sind zwar ein armes Land, aber auch ein Land mit einem großen Herzen. Das sagen uns alle Ukrainer.
Es ist 3 Uhr im Zentrum Comunitaria, ist jetzt Rush Hour. Eltern bringen ihre Kinder zum Nachmittagssport oder zum Werkeln am 3D-Drucker. Nebenan sitzen 3 ukrainische Frauen bei der Gruppentherapie. Die Psychologin selbst stammt ebenfalls aus der Ukraine, ist hier angestellt. Die 30-jährige Olana war hier im Zentrum auch in der Therapie. Als der Krieg begann und sie sich in einem fremden Land wiederfand, sei sie in ein tiefes Loch gefallen, erzählt sie, und zupft an ihrem langen blonden Haar. Gerade hat sie ihren Sohn vorbeigebracht. Fast jeden Tag kommt sie inzwischen her. Sie hat im Zentrum neue Freunde gefunden.
I still cannot accept, you know, the fact that I'm not at home. If I were at home, I could have.
Aber richtig kann ich mich immer noch nicht damit abfinden, dass ich nicht zu Hause bin. Daheim hätte ich Zukunftspläne. Aber jetzt bin ich hier und irgendwie wie in einer Warteschleife.
Immerhin sei ihr Mann nicht in der Ukraine an der Front. Er ist wie viele Ukrainer aus der Region Odessa Seemann bei einer internationalen Reederei. Alle paar Wochen kann er hier in Konstanza anlegen.
Wenn wir kein Kind zusammen hätten, bin ich sicher, dass er an die Front gehen würde. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, meinen Sohn alleine großzuziehen. Dass er sich nicht mal mehr an seinen Vater erinnert, das wäre das Ende.
Olana hat sich erst vor ein paar Wochen entschlossen, Rumänisch zu lernen, ihren Zufluchtsort als eine zweite Heimat zu akzeptieren.
At the beginning, I couldn't start learning Romanian because for me,
Anfangs konnte ich das nicht. Es hat sich falsch angefühlt, wie Verrat, dass ich meine Heimat aufgebe. Ich hatte anfangs gehofft, dass der Krieg bald vorbei sein würde, ich zurück könnte. Aber jetzt glaube ich da nicht mehr dran. Der Krieg wird mindestens noch ein Jahr dauern. Ich habe jetzt angefangen, richtig Rumänisch zu lernen. Ich vermisse mein Zuhause, aber es ist okay. Ich weine nicht mehr. Es ist, wie es ist. Ich kann sowieso nichts dran ändern.
Das waren Gesichter Europas. Am anderen Ufer ist Krieg. Rumäniens Donaudelta und die Ukraine. Eine Sendung von Manfred Götzke. Regie Simonetta Dibban. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.
Yeah.